ORF Radio Oberösterreich. Die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
Netanyahu will Wiederaufrüstung der Hisbollah verhindern. Austria Wien jubelt über Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz. Im Nachrichtenstudio Arthur Dreinacher. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat heute die Grenze zum Libanon besucht und der libanesischen Hisbollah-Miliz weiter mit harten Gegenschlägen gedroht. Israel werde alles unternehmen, um die Terrormiliz von Israels Grenze zu entfernen. Alexandra von Mersi berichtet.
Israels Premier Netanyahu macht unmissverständlich klar, mit oder ohne Abkommen, die Hisbollah muss hinter den Litani-Fluss zurückgedrängt werden und jeder Versuch der Miliz, sich zu bewaffnen, muss verhindert werden. Nur so, so Netanyahu, könne sichergestellt werden, dass die Bürger Nordisraels wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Israels Ziel, so vermuten einige Experten, könnte eine entvölkerte Pufferzone im Südlibanon sein, ähnlich wie im Norden des Gazastreifens. Dort sind heute laut palästinensischen Angaben mindestens 30 Menschen bei israelischen Luftangriffen getötet worden. Israels Armee spricht von Hamas-Stellungen, die getroffen wurden. Insgesamt habe man im Norden von Gaza in den letzten Wochen 900 Hamas-Kämpfer eliminiert.
In Moldau schließen in einer Stunde die Wahllokale für die Präsidentenstichwahl. Die Stimmberechtigten entscheiden über den künftigen Kurs des Landes. Die Republik Moldau ist EU-Beitrittskandidat. Zur Wahl stehen die amtierende proeuropäische Präsidentin Sandu und der als russlandfreundlich geltende Sozialist Stoyanoglo. Die moldauischen Behörden befürchten Einmischungsversuche Russlands in die Stichwahl. Zum Fußball. Die Wiener Austria feiert daheim einen Sieg gegen Blau-Weiß Linz, Adi Niederkorn.
Ja, die Erfolgsserie der Wiener Austria geht weiter. 5. Pflichtspielsieg in Folge und damit Platz 3 in der Tabelle. 5 Punkte hinter Sturm und nur 2 Zähler hinter Rapid. Die Austria schlägt Blau-Weiß Linz in der Generalia Arena. Mehr als verdient mit 2:1. Die Linzer gehen zwar in Führung durch Simon Seidel vor der Pause, aber nach dem Seitenwechsel drehen die Wiener die Partie durch Treffer von Morris Malone und Nick Prelitz innerhalb von 8 Minuten. Vergeben dann auch noch unzählige Chancen am Ende. Austria gegen Blau-Weiß Linz 2:1. Auch Klagenfurt gewinnt 2:1. Das Kärntner Derby gegen den Wolfsberger AC und die WSG Tirol schlägt Altach daheim mit 1:0. Am Tabellenende weiter der GAK, 3 Zähler hinter Altach.
Und auch der turbulente Formel 1 Grand Prix von Brasilien ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. So musste das Rennen in der 33. Runde nach einem Unfall und strömendem Regen unterbrochen werden. Max Verstappen fuhr schließlich als Sieger über die Ziellinie. Zweiter wurde der Franzose Esteban Ocon vor seinem Landsmann Pierre Gasly. Das waren die Nachrichten mit Arthur Dreinacher. Zum Wetter.
Eine kalte Herbstnacht steht bevor. Die Temperaturen sinken auf plus 4 bis minus 3 Grad. Damit müssen wir morgen früh stellenweise mit Bodenfrost rechnen. Außerdem beginnt die neue Woche in einigen Regionen mit viel Sonne. Ein paar nebelige Ausnahmen sind aber auch dabei, etwa am Bodensee, im Innviertel oder im Süden. Im Lauf des Tages kommt aber auch hier die Sonne heraus. Meist hat es nur 9 bis 14 Grad, im Bergland werden es bis zu 17 Grad. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
Radio Oberösterreich.
ORF Radio Oberösterreich Kulturzeit. Das literarische Duett. Literatur aus Oberösterreich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des literarischen Duetts. Wenn es draußen herbstelt, dann ist es drinnen mit einem guten Buch so richtig gemütlich. Es gibt derzeit so einige Bücher, die sich als Herbstlektüre qualifizieren, die man eingekuschelt auf dem Sofa lesen möchte, während draußen der Regen gegen die Fensterscheibe prasselt. Alle Bücher, die wir heute vorstellen, sind von Frauen geschrieben. Da wäre zum Beispiel der neue Roman von Sabine Scholl. In Transit Lissabon schreibt die gebürtige Chris Kirchnerin eine Fluchtgeschichte, die während des Zweiten Weltkriegs spielt und erinnert an alle vergessenen Heldinnen und Helden. Als Nachlese zur Frankfurter Buchmesse stellen wir zwei italienische Autorinnen vor. In Die Villa der Architektin entführt uns Melania Mazzucco ins Rom des 17. Jahrhunderts. Der preisgekrönte Roman Zerbrechliche Zeit von Donatella di Pietrantonio dreht sich um eine spannungsgeladene Geschichte rund um den Mord an zwei Mädchen in den 1960er Jahren. Außerdem feiern wir heute 250 Jahre Oberösterreichische Landesbibliothek. Direktorin Renate Plöchl erklärt, wie alles begonnen hat und spricht über Herausforderungen und Erfolge des Hauses am Linzer Schillerplatz. Und in der Rubrik Aufgeblättert verrät Autorin Susanne Gregor, was bei ihr gerade auf dem Nachtkästchen liegt. Frauenpower ist also dieses Mal angesagt. Mein Name ist Katharina Maurer und ich freue mich auf eine Stunde Literatur im ORF Radio Oberösterreich.
Jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Stay with me, will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we walk in fields of gold.
Wurde 1774 auf kaiserlichen Erlass hin gegründet und erfreut sich 250 Jahre später einer ungebrochenen Beliebtheit. Die Rede ist von der Oberösterreichischen Landesbibliothek, vormals Bibliotheca Publica genannt. Anlass genug, um über die größte Universalbibliothek Oberösterreichs zu sprechen. Und wer würde sich da besser eignen als die Direktorin der Oberösterreichischen Landesbibliothek? Einen schönen Abend, Renate Plöchl.
Schönen Abend, danke für die Einladung.
Sie stehen seit 2016 an der Spitze dieser wichtigen Institution. Vorweg, warum gehen Sie jetzt jeden Tag gerne in dieses Haus?
Ja, dieses Haus ist von der Architektur her sehr schön. Es ist ein sehr helles und freundliches Haus. Aber ich bin dort auch umzingelt von einem wirklich guten Team, von einem großen Buchschatz. Und um 9 Uhr, wenn wir aufsperren, bin ich dann auch umzingelt von vielen Menschen, die uns wollen und uns brauchen. Und das ist an und für sich ein sehr gutes Gefühl.
Dieser Platz, wo Sie jeden Tag zur Arbeit gehen, war ja nicht immer dort. Blicken wir so ein bisschen in die Geschichte der Oberösterreichischen Landesbibliothek. Die entstand ja eigentlich im Kontext der Klosteraufhebungen damals durch Kaiser Josef II. Und hat einige Heimstätten gehabt. Vielleicht kann man so ein bisschen die Genese sozusagen vom Klosterhof bis hin zum Schillerpark schildern.
Ja, da waren auch Stationen davor, weil der Ursprung ist bei den Jesuiten. Das ist also der Platz in der Domgasse, dort wo heute die Kunstuniversität untergebracht ist. Konnten wir nicht mehr ganz ausfindig machen, wo da die Bibliotheksräume waren. Da hat es auch einmal ein schönes Altomonte-Fresko gegeben, das wir auch nicht mehr finden können leider. Und von dort ist es dann über mehrere Stationen, kurze Aufenthalte zum Schillerplatz gewandert, und wo was wirklich beheimatet war, war in dem jetzigen Klosterhof. Dort war es so lange, bis die das Gefühl gehabt haben, das Haus bricht ihnen unter der Last der Bücher zusammen. Und meine Vorgänger haben ja immer von einem Leidensweg gesprochen. Ich mag das Wort jetzt nicht so gern, aber wir haben mit dem Leidensweg ja dann auch gar nichts mehr zu tun gehabt. Wir haben nicht gelitten, aber davor war das schon oft prekäre Situationen für die Bibliothek und für den Bestand.
Da sind ja auch irgendwie zwei Kriege dazwischen. Gab es da mal besonders schwierige Zeiten, herausfordernde Zeiten auch?
Ja, ich finde es ja insofern zweimal spannend. Einmal ein Vorvorgänger, der Konrad Schiffmann, das war dann der erste wirkliche Bibliothekar, der sich um diese Büchersammlung gekümmert hat, war sehr vehement im Bestreben, einen Neubau zu erwirken. Und er war schon sehr weit in seinen Plänen und auch Zusagen, und dann kam der Erste Weltkrieg. Da hätte ein großes Gebäude entstehen sollen gegenüber vom Francisco Carolinum. Und dann kam der Erste Weltkrieg, also die Pläne wurden verworfen, und dann war die nächste Anstrengung. Und dann finde ich ja das sehr beachtlich, dass es geschafft hat, dass 1934 ein eigenes Gebäude für eine Bibliothek errichtet worden ist. Und das ist passiert dann am Schillerplatz.
Wir feiern ja heuer nicht nur 250 Jahre Bibliotheca Publica, sondern 25 Jahre Landesbibliothek. Birgt ja irgendwie in sich, dass 1999 so ein bisschen ein Wendepunkt auch war?
Also ich würde nicht sagen ein bisschen ein Wendepunkt, sondern da war so wirklich eine große Zäsur, weil, wie gesagt, mit dem Neubau 1934 ist ja alles einmal sozusagen in die gute Richtung gegangen. Aber dann hat es eigentlich mit der Errichtung der Kepler-Universität eine zweite wissenschaftliche Bibliothek in Linz gegeben, und das hat dem Rechnungshof dann nicht gefallen. Und es war dann irgendwie die Idee, ja warum, es war ja bundesstaatlich, die Bibliothek hat ja dem Bund angehört, und das hat dann bedeutet, der Bund unterhält in Linz zwei wissenschaftliche Bibliotheken. Das sei ja doch eine zu viel. Und da ist die Sache dann für die Bibliothek eng geworden, und man hat sie nicht gut betreut mit Ressourcen und Budget. Und dann ist so eine schwierige Übergangsphase gewesen, wo die Diskussion dann gestartet ist, was passiert jetzt mit diesem Haus. Und 1999 war dann sozusagen der Paukenschlag. Das Land Oberösterreich hat die Verantwortung übernommen und gesagt, diese Bibliothek geben wir hier nicht auf, wir übernehmen die. Und gleichzeitig war ganz klar, damals für Landeshauptmann Büringer, dass er gesagt hat, wenn wir die Bibliothek übernehmen, dann muss es eine wirklich moderne, zeitgemäße Bibliothek werden. Und damit war auch schon der Beschluss für einen Ausbau gefallen. Das war dann wirklich die große Zäsur. Und mit dem Übergang in die Landesbibliothek war dann auch die Entscheidung, dass die Bibliothek in den Bibliothekenverbund eintritt und war dann im Reigen der großen Bibliotheken sichtbar, vernetzt, hat begonnen, einen Online-Katalog zu betreiben. Da war sie dann relativ schnell wieder eine wissenschaftliche Bibliothek auf der Höhe der Zeit.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked up the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Die Rede ist von der Oberösterreichischen Landesbibliothek, die größte Universalbibliothek, die wir hier im Land haben. Kann man so ein bisschen schildern für jemanden, der vielleicht jetzt sich nicht jeden Tag in ihrem Haus bewegt? Welche Bestände gibt es denn da?
Ja, universal ist das richtige Wort. Wir haben wirklich alles. Mich wundert es selber immer wieder, auch wenn ich etwas suche oder auch was Leserinnen und Leser suchen, dass ich mir denke, wir haben wirklich alles. Also wir decken alle Wissenschaftsgebiete ab, mit Gewichtungen allerdings, das ist klar, einer starken Gewichtung auf die Geisteswissenschaft, weil wir da ja ein Alleinstellungsmerkmal haben in der Stadt. Aber wir haben auch einen Radführer oder ein Kochbuch, wir haben auch Romane, wir haben sogar auch Kinderbücher, eine kleine, feine Auswahl. Wir haben eine Mediathek, wir haben immer noch DVDs, die sehr gut ausgeborgt werden, erstaunlicherweise. Insofern decken wir wirklich das gesamte Gebiet des Buches ab. Man könnte vielleicht sagen, ungefähr 3/4 unseres Bestandes bezieht sich auf die Wissenschaft und 1/4 auf das allgemeine Angebot.
110.000, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr in die Landesbibliothek. Mehr schafft, glaube ich, nur mal das Ars Electronica Center. Wie gelingt das mit den vielen Beständen? Gibt es noch ein Erfolgsrezept?
Na, heuer wären es 130.000. Wenn die Prognose, also wenn man es jetzt hochrechnet mit dem jetzigen Stand, glaube ich, schaffen wir heuer wieder ein Highlight sozusagen. Das war ja nach Corona alles ein bisschen eingedampft, aber jetzt sind wir wieder auf dem Erfolgskurs. Warum so viele Leute kommen? Erstens, weil wir sehr nett sind, weil wir ein sehr offenes Haus sind. Wir haben auch viele Stammleserinnen und Leser. Wir haben ja auch ein breites Angebot an Tageszeitungen, Zeitschriften und Journale. Es gibt viele Menschen, die kommen und lesen bei uns Zeitungen. Und dann haben wir ganz, ganz viele junge Leute, also 80% unserer aktiven Leserinnen und Leser kommen, weil sie eine Arbeit schreiben, weil sie etwas für die Schule vorbereiten. arbeiten oder fürs Studium. Und dann muss man noch dazu sagen, wir sind ja auch die Archivbibliothek des Landes Oberösterreich. Also das, was die Nationalbibliothek für ganz Österreich macht, machen wir für Oberösterreich. Das heißt, alles, was im Land Oberösterreich publiziert wird und alles, was über das Land Oberösterreich publiziert wird, ist bei uns vorrätig. Und wenn jetzt jemand forscht zu irgendeinem Thema, das das Land betrifft, ist er bei uns gut aufgehoben. Und wir sind auch sehr serviceorientiert, das muss ich sagen. Wir sind personell tatsächlich gut ausgestattet, wir können das leisten, wir können Menschen an der Hand nehmen, wir können Vermittlungsangebote für spezifische Gruppen anbieten. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum so viele Menschen zu uns kommen.
Jetzt vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, sozialen Plattformen und. Wie schwierig ist es denn sozusagen auch so ein Haus modern und zukunftssicher zu halten?
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ganz einfach ist. Das ist sicher eine Herausforderung. Ich behaupte, dass die digitalen Medien den Bibliotheksbetrieb fordern, aber auch fördern. Also es bewegt sich dadurch auch immer etwas. Wir müssen jeden Tag neu denken. Jetzt ist die KI da. Also es bewegt sich immer etwas. Wir bieten natürlich auch E-Ressourcen an, Datenbanken, E-Books natürlich, aber in einem zum Gesamtbestand gesehen in einem kleinen Ausmaß. Aber trotzdem ist auch immer das Buch als Medium gefragt. Und dieses sinnliche Erlebnis, ich glaube, man darf es nicht unterschätzen, ist immer noch groß geschrieben. Und wir sind ja seit vielen Jahren konfrontiert mit der Perspektive, dass das Buch verschwinden wird. Ich war damals dabei in Leipzig, wie der erste E-Reader vorgestellt worden ist. Nicht in Leipzig, in Frankfurt, Entschuldigung. Und da war die große Tristesse unter den Verlegern und jetzt geht's bergab und wir sehen alle, es geht nicht bergab mit dem Buch. Im Gegenteil, im Moment haben wir eigentlich gerade wieder ein bisschen einen Trend zum Buch. Es gibt mehr Lesekreise und Buchclubs und so weiter. Also wir sind sicher.
Apropos analoges Buch, wenn wir nochmal zurückschauen zu den vielen Jubiläumsveranstaltungen und Anlässen, die jetzt dann angesichts dieser 250-jährigen Feier auch anstehen, da gibt's ein analoges Buch, ein großer dicker Band. Am Anfang waren die Bücher, lautet dieser Titel des Jubiläumsbandes. Vielleicht kann man kurz umreißen, was da drinnen ist.
Es ist eine Fotodokumentation, also es ist ein Buch, das also wirklich sich an den Abbildungen orientiert. Wir haben nämlich einen Fundus, also nicht nur wir, gemeinsam mit Stadtarchiv, Landesarchiv, haben wir also Schätze gehoben von Bildmaterial zu unserer Bibliothek und das wollten wir eigentlich niemandem vorenthalten. Und anhand dieser vielen Bilder hat die Bibliotheksgeschichte heute halt nacherzählt noch einmal. Natürlich auf unserem Grundschatz, nämlich die klösterlichen Sammlungen, den Ausgangspunkt der Bibliothek referieren wir auch. Also wir haben ja wunderschöne Handschriften und Inkunabeln, die kommen im Buch natürlich auch vor. Und dann natürlich der Teil, was die Bibliothek jetzt macht. Also wie schaut sie jetzt aus und was bieten wir in diesen Räumen, die wir haben, an Services? Das kommt auch in dem Buch vor. Aber wie gesagt, das ist eine große Bilddokumentation von der Geschichte der Landesbibliothek.
Zu einem Jubiläum darf man sich ja immer was wünschen. Was wünschen Sie sich jetzt nicht für die 250 Jahre danach, sondern irgendwie für die kommende Zeit?
Ja, wenn das Interesse an uns weiterhin so groß bleibt, bin ich eigentlich zufrieden. Und ich denke, wenn auch das Bewusstsein sich gut verankert, dass eine Bibliothek eben ein sozialer Raum ist, dass da auch noch sehr viel mehr passiert, als wir Bücher lesen, dass da Menschen sich treffen können, dass es vor allem auch für die jungen Leute ein konsumfreier Raum ist. Von denen gibt es kaum noch welche. Und dass diese wichtige Rolle, dass die anerkannt wird, weiterhin anerkannt wird. Also wenn das so ist, dann bin ich zufrieden. Das wäre mein Wunsch.
Dem schließen wir uns an. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Danke vielmals.
Away from me, you're so far away.
Oberösterreich Kulturzeit. Das literarische Duett. Literatur aus Oberösterreich.
You're not meant to be alone. I'll share your dream. I'll show you love you've never known. Two flames together in the deep of the night. Up in your love, close by you. I'll take my stand, one chance to make or lose it all. This time, my journey to wherever you are. I sail on your river so far, my love will never be found. If you believe
we got eyes that see in the dark, and the power of
see in the dark,
Verwurzelt in der Zukunft lautete das Motto des diesjährigen Gastlandes Italien, das vor kurzem auf der Frankfurter Buchmesse vertreten gewesen ist. Gemeinsam mit Buchexpertin Sabine Weißensteiner und Buchexperte Alex Stelzer wollen wir heute noch einmal italienisches Flair verbreiten. Einen schönen Abend.
Schönen guten Abend.
Schadet irgendwie auch nicht jetzt ein bisschen italienisches Flair in der herbstlichen Jahreszeit, wie ich finde. Und wir stellen Ihnen heute deshalb zwei Bücher von zwei italienischen Autorinnen vor. Sabine Weißensteiner, Italien hat ja nicht nur ein unglaublich vielfältiges Kulturangebot, sondern auch ist unheimlich vielfältig aufgestellt, was die Literatur betrifft. Und etwas von beiden, finde ich, hat irgendwie der neue Roman von Melania Masucco in die Villa der Architektin, nimmt sie uns mit auf eine Reise ins 17. Jahrhundert.
Ja, eine wunderbare Reise. Rom im 17. Jahrhundert mit allen prachtvollen Palästen und monumentalen Kuppeln. Und es ist die Geschichte eines Mädchens eigentlich, weil es beginnt, dass die Polita 13 ist, die von ihrem Vater in die Kunst eingeführt wird, die unglaublich gut zeichnen kann und die wirklich die erste Architektin war, die einen Palazzo gebaut hat im Rom im 17. Jahrhundert. Mir hat das total fasziniert. Die Masucco ist eine, die historische Romane liebt, wahnsinnig gut recherchiert. Also man fällt da rein in dieses Rom damals, das dramatisch, aufregend, spannend, was die Kunst betrifft. Es sind auch diverse Zeichnungen. Es gibt noch was, was von ihr existiert. Also das ist auch wirklich immer nur sichtbar. Mir hat das wirklich unglaublich gefesselt.
Und tolles Buch. Figuren sind ja alle historisch belegt.
Figuren sind alle historisch belegt. Das Rundherum ist eine Geschichte, so wie sie hätte stattfinden können. Aber das historische Daten, Fakten und alle Figuren, die man trifft, die haben wirklich existiert, ja.
Vielleicht noch ein Wort zur Autorin Melania Masucco, ist 1966 geboren und hat an der Filmhochschule studiert und schreibt auch Drehbücher. Merkt man das in dem Roman auch?
Ja, das finde ich schon. Die Dialoge sind unfassbar ausgefeilt. Also das ist eins, was einen so reinsaugt. Das kriegt so einen Sog, ja. Das ist so plastisch. Man spaziert einfach richtig mit ihr mit. Und dann eben wieder diese genauen Erklärungen, die Häuser. Irgendwie wird dieses Rom derartig lebendig und das hat mir großen Spaß gemacht.
Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, die Villa der Architektin ist im Folio Verlag erschienen. Ja, und von Rom geht es jetzt in den Osten an die Adriaküste, an einen kleinen Ort, der, glaube ich, zu den schönsten Italiens gehört. Der Roman, den Alex Stelzer mitgebracht hat, heißt Die zerbrechliche Zeit von Donatella, die Pietrantonio.
Ich habe gewusst, dass wir dran scheitern an diesem Namen Pietrantonio. Die zerbrechliche Zeit, ja. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, weil die Auswahl extrem groß ist an italienischen Romanen, Büchern, es gibt wahnsinnig schöne Neuübersetzungen, Bücher, die, also wirklich von Klassikern und so weiter. Und es war für mich ein bisschen schwieriger, was will ich da jetzt vorstellen. Ich habe mir auch aus einem einen banalen Grund dafür entschieden, weil es ein sehr knappes, knackiges Buch ist. Also es ist wirklich in dem Sinne, es hat mich sprachlich überzeugt, es hat mich inhaltlich überzeugt, die Geschichte, die in den 60er Jahren ein Mord an zwei Mädchen, der da eine ganz große Rolle spielt. Und der Roman, ich finde, er hat so was Archaisches an sich. Also war total begeistert. Unterscheidet sich von vielen anderen Büchern insofern, weil man kann sie dem Sog dieses Buches oder auch dieser Art zu schreiben, die uns Donatella Pietrantonio da bietet, nicht entziehen. Ich kann nur sagen, unbedingt lesen. Ich will ja gar nicht viel verraten, weil es geht ja eigentlich um ein Mädchen, das zurückkehrt und die Mutter merkt sofort, da war was. Ja. Und das ist der Anlass, in ihrer eigenen Geschichte zu forschen. Es geht mir auch um die Form von diesem Buch und die würde ich unbedingt empfehlen.
Ist ja eigentlich ein Kriminalroman, für den die Autorin den wichtigsten italienischen Literaturpreis
ja,
auch bekommen hat.
Ja, richtig. Ich würde es jetzt gar nicht als Kriminalroman einreihen. Wir haben es aber in der Buchhandlung nicht bei den Krimis stehen, absichtlich nicht, weil ich finde, das ist Literatur. Es ist Literatur pur. Es ist natürlich ein Krimi in dem Sinn, dass es extrem spannend dadurch ist. Und es sind 250 Seiten, aber die die zahlen sich aus.
Die zerbrechliche Zeit ist im Verlag Kunstmann erschienen. Ja, und jetzt geht's dann gleich weiter mit etwas weniger Italien.
Radio Oberösterreich Kulturzeit. Das literarische Duett. Literatur aus Oberösterreich.
Radio began to lose control.
Duett, der erste Satz.
Am Morgen positioniert sich eine riesige Niederdruckzone am Nordatlantik und zieht gegen Nachmittag in Richtung Paris. Das ist der erste Satz in dem Buch Transit Lissabon von Sabine Scholl. Darin schreibt die vielfach ausgezeichnete in Christkirchen geborene Autorin die Geschichte über eine Gruppe von Freunden, die es Ende der 1930er Jahre auf der Flucht vor den Nationalsozialisten zuerst nach Paris verschlägt. Da wären Ava, die schauspielernde Wienerin mit Berlin-Erfahrung, Billy, Berliner Autor, der nach einem Eklat wegen eines provokanten Theaterstücks die Stadt verlassen musste, Konrad möchte gern Intellektueller und Frauenheld, der sich in der Not als zupackender Helfer entpuppt. In Paris bewegen sie sich in Künstlerkreisen, verkehren mit Josef Roth, Franz Werfel und Max Ophüls, schreiben in Cafés, diskutieren in Restaurants oder im Jardin du Luxembourg, bis die Nazis im Juni 1940 einmarschieren. Über gefährliche Routen machen sich die drei auf den Weg nach Lissabon, um eine Passage nach Übersee zu ergattern. Das bange Warten beginnt.
Radio Oberösterreich Kulturzeit. Das literarische Duett mit Sabine Weißensteiner und Alex Stelzer.
Ein faszinierendes Buch, das mich von der ersten Seite an gefesselt hat. Sabine Scholl ist in Österreich geboren, hat in Wien studiert, war lange Zeit in Chicago, ist dann wieder zurückgekehrt, erst nach Leipzig und mittlerweile lebt sie ja, glaube ich, wieder in Wien. Ein Buch, das besticht durch die Knappheit, in dem es eine Geschichte erzählt, die wir alle kennen von unseren Großeltern. Eine Geschichte, in dem verschiedene Menschen sich auf den Weg machen müssen im Zweiten Weltkrieg, um ihr Leben zu retten. Eine Geschichte, die von Wien, Berlin nach Paris führt und von Paris, für alle, die es schaffen, nach Lissabon und von dort den Weg weiter in die Freiheit eigentlich.
Naja, wichtiges Detail, was ich da natürlich
von den Lebensabschnitten
von der Sabine Scholl, sie hat ja eine Zeit lang in Lissabon gelebt
so
und
es.
das merkt man natürlich in dem Buch.
Genau,
und zu dem Fluchtweg ist es natürlich eins der wichtigsten Stationen, die du jetzt da auslassen hast, ist natürlich Marseille. Marseille war natürlich der Hotspot und über den gibt es ja eigentlich viel Literatur. Wo ich ein bisschen erstaunt war, wie ich das Buch gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, aha, das stimmt, ich habe über Lissabon eigentlich nie was gelesen, so als Fluchtpunkt, der ja eigentlich dann auch nach Marseille, sie sind ja von Marseille, da sozusagen über die Pyrenäen, wer es geschafft hat und die Station war dann Lissabon und Lissabon war eigentlich so die Endstation, weil wenn man einen Transport erwischt hat, hat man Glück gehabt und sonst hat man gewartet und das Warten ist da ein ganz großes Thema in dem Buch.
Ja, spannenderweise ist ja auch, das Warten ist ein großes Thema, weil die Ava, eine unserer Hauptfiguren da, wartet ja, ob das jetzt ein ehemaliger Liebhaber ist, auch Freunde, also sie wartet ständig. Spannend ist ja, da wollte ich ein bisschen später hin, aber jetzt haben wir das Lissabon ja schon abgehakt, habe ich auch gefunden, dass dieses Lissabon dann sogar bei Werbevorschauen, also es kommt vor, man kann sich das für die Flüchtenden, man sitzt dann im Kino und schaut sich an, wie schauen da die Gassen aus, was gibt es dort, wie groß ist das eigentlich? Ja. Viele Dinge, über die ich da gestolpert bin, was ich nicht wusste, obwohl das mal groß, ich habe mich sehr viel eigentlich damit beschäftigt, aber das war mal, da war vieles drinnen, was ich nicht wusste, und was neu
aber
war.
Zur Geschichte selber finde ich, was die Sabine Scholl da ja großartig macht, oder wahrscheinlich ist es ja auch naheliegend, sie nimmt ja drei eigentlich Personen her, die es ja wirklich gegeben hat, also die Hertha Pauli zum Beispiel.
Gesehen davon, dass wir ganz viele Personen haben, die wir auch kennen.
Genau. Und sie nimmt halt drei so exemplarisch, die sie halt natürlich jetzt nicht per Namen nennt und auch die Geschichte natürlich abwandelt und zum Roman verarbeitet. Und zugleich fließen ja einige Namen ein, die man auch kennt. Ja.
Und, es ist ein Fluchbuch, das zu dieser Zeit spielt und das geht nicht ohne die Werfels, ohne den Rot. Und wie wir wissen, haben wir ja ganz bekannte Persönlichkeiten, die uns schon unser ganzes Leben lang begleiten, die flüchten mussten und die trifft man. Was auch so spannend und dramatisch war, ist eigentlich auch dieser Unterschied. Wie kann Flucht funktionieren, indem du kein Geld hast, weil du musst schauen, dass du irgendeinen Artikel veröffentlicht oder dein Bruder, der es geschafft hat, in die Schweiz, schickt er Geld. Ja. Und die anderen, die Max Ernst, der Gott sei Dank zur rechten Zeit Peggy Guggenheim kennengelernt hat, der kann fliegen, weil...
Weil Geld da ist. Man darf mir auch nicht ganz vergessen, dass ja Lissabon zu der Zeit und auch später Militärdiktatur
war.
Das muss man ja auch ein bisschen bedenken. Und ich habe jetzt das Buch vor mir liegen und wenn ich eben mir das Cover anschaue, wo ich die Menschen sehe, wie die halt da sitzt mit hochgezogenem Rock und erwartend auch wieder, also sozusagen im Gegensatz zur ist ja diese Freizügigkeit der Flüchtlinge, also die ganz einen anderen Lebensstil gehabt haben, ist wie die Menschen aus Lissabon.
Aber was wir da gelernt haben, weil die Diktatur wollte kleine Dämchen am Herd haben und die Flüchtenden, also dieser schmale Grat zwischen können wir was damit verdienen, aber das war ja auch wichtig.
Das
ist
das Thema.
Das Thema. Wir nehmen es auf, weil da verdienen wir was. Es geht rundherum alle gut und die Flüchtenden bringen Geld. Und lernen wir damit dann mit diesen Änderungen, die auch passieren, weil wie sie das erste Mal in den Club geht mit ihren Pariser 10 Sandalen, stellt sie die Frage, muss den Club jetzt verlassen oder darfst du? Und dann haben sie aber beschlossen, sie führen es jetzt einfach ein. Also es sind wirklich spannende Dinge drinnen, die also das ist eine klare Leseempfehlung.
Sabine Scholl hat sie ja, sagt ja in dem Buch irgendwo, dass sie lange Zeit während dem Studium die Fluchtliteratur war, oder die Exilliteratur war sozusagen keine Literatur, und dem wollte sie eigentlich ein Denkmal setzen, und das ist ja gelungen.
Sie führt ja alles an, ja. Gelungenes Buch.
Das literarische Duett. Der letzte Satz.
Ihre gesamte Familie war deportiert und ermordet worden. Lou hatte alle überlebt. Transit Lissabon von Sabine Scholl ist in der Berliner Verlagsgesellschaft Weißbuchs erschienen.
Could be the last time you stand beside me. Could be the first time we see it through. No matter what comes, I won't ask you to write me. There's only one thing I'll ask from you. Tell me a poem, write a love song just for me. Let me be the key. I will be free. Until you're leaving love and happiness behind, just turn around and say goodbye. What have I done for you to change your mind? Just turn around and I won't cry. Whatever happens, don't try to be true. I let you go if only you. Tell me a poem, write a love song just for me. Let me be the key. I will be free. These words again, I won't be sad. Tell me a poem, write a love song just for me. I will miss you no longer. Tell me a story, let me be the key. Write a fairy tale for me. I will miss you no longer. Show me your heaven, and baby, you will see. I will be free. I will be free.
Das literarische Duett. Aufgeblättert.
Heute mit Autorin Susanne Gregor.
Das lese ich gerade.
Ich lese im Moment Stille Jahre von Alena Mordensteinová. Das ist eine tschechische Autorin. Das Buch ist aus dem Tschechischen übersetzt und ist ein unglaublich gutes und spannendes Porträt ungefähr von 1950 bis zu den 2000er Jahren überfliegt die Zeit des, also wie der Kommunismus entstanden ist und wie er dann ein Ende fand, anhand von einer Familie, einer tschechischen Familie. Und es ist einfach so schön und so spannend erklärt. Das ist jetzt kein unglaublich politisches Buch und doch hat man am Ende wirklich einen genauen Überblick darüber, wie alles so kommen konnte, wie es kam letztendlich.
Hörbuch, E-Book oder echtes Buch?
Es kommt darauf an, eigentlich grundsätzlich E-Book, weil ich einfach mittlerweile so viele Bücher habe und auch so viel unterwegs bin, dass ich einfach gerne alle Bücher mit dabei habe und das geht über E-Book. Ich habe auch nichts dagegen, digital zu lesen. Also manche Leute haben da so eine Abneigung. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Aber wenn mir ein Buch richtig, richtig ans Herz wächst und ich das Gefühl habe, das werde ich mehrmals lesen, dann besorge ich es mir als physisches Buch auch. Dann habe ich es doppelt.
Das Buch meiner Kindheit ist
Von Märchen zu Märchen, ist ein slowakisches Buch und beinhaltet 100 Märchen aus der ganzen Welt. Also jedes Märchen ist aus einem anderen Land. Das hat mich fasziniert. Ich wollte immer wieder vorgelesen bekommen aus diesem Buch. Es war für mich eine Art doppeltes Reisen, einerseits in die Geschichte reisen und andererseits in fremde Kulturen zu reisen, was ja in meiner Kindheit nicht möglich war.
Radio Oberösterreich, Kulturzeit, das literarische Duett. Literatur aus Oberösterreich.
Folgende Bücher haben wir Ihnen heute vorgestellt. Die Villa der Architektin von Melania Mazzucco, erschienen im Folio Verlag. Die zerbrechliche Zeit von Donatella di Pietrantonio, erschienen im Verlag Kunstmann. Transit Lissabon von Sabine Scholl, erschienen in der Berliner Verlagsgesellschaft Weißbuchs. Und wer sich für den Jubiläumsband der Oberösterreichischen Landesbibliothek interessiert, am Anfang waren die Bücher so der Titel. Der Band wurde von der Oberösterreichischen Landesbibliothek und dem Oberösterreichischen Landesarchiv herausgegeben. Im Namen von Tonmeister Erich Krammerbauer darf ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Mein Name ist Katharina Maurer und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit dem Programm von Radio Oberösterreich.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me. Is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Radio Oberösterreich, die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
Wütender Empfang für Königspaar und Premierminister in Spaniens Katastrophenregion. Max Verstappen gewinnt von Platz 17 aus den Regenchaos Grand Prix von Brasilien. Im Nachrichtenstudio Arthur Dreinacher. In Spanien sind viele immer noch geschockt nach der verheerenden Flutkatastrophe in der Region Valencia im Südosten des Landes. Mittlerweile sind 217 Todesopfer bestätigt. Die Zerstörungen sind enorm. König Felipe hat am Nachmittag die betroffene Region besucht und ist dabei zum Teil wüst beschimpft worden. Aus Spanien, Josef Manola.
Schon bei der Ankunft entlud sich der Zorn über den Staatsgästen. Schlammbrocken und Steine flogen in Richtung der Besucher. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, um die Menschen zurückzuhalten. Der Besuch des Königspaars und von Regierungschef Pedro Sánchez im Katastrophengebiet sollte die Gemüter beruhigen. Das Gegenteil war der Fall. Die Lage vor Ort drohte zu eskalieren. Eine Frau ruft:
Felipe!
Felipe, wir haben genug. Wir wollten nur gewarnt werden, dann hätten wir gerettet werden können. Premierminister Sánchez, der mit Sprechchören empfangen wurde, musste von Sicherheitsbeamten zu seinem Fahrzeug eskortiert werden, das danach mit Steinen und Holzlatten angegriffen wurde. König Felipe setzte den Rundgang fort und versuchte, mit den Passanten ins Gespräch zu kommen. Königin Letizia verließ unter Tränen das Gelände.
Zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA deuten jüngste Umfragen weiterhin auf ein sehr knappes Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Diese sehen zwar in vier wichtigen Swing States die Demokratin Harris vor dem Republikaner Trump. Allerdings hat Harris im besonders wichtigen Bundesstaat Pennsylvania an Zustimmung eingebüßt. Unterdessen hat Harris vor kurzem erklärt, ihre eigene Stimme per Briefwahl abgegeben zu haben. Vor Beginn der Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und SPÖ haben sich beide Parteien entschieden, eine Expertengruppe zum Budget einzurichten. Wie die ÖVP in einer Aussendung mitteilt, soll die Gruppe die finanziellen Rahmenbedingungen darstellen. Fachleute aus ÖVP, SPÖ und Finanzministerium sollen dafür von Expertinnen und Experten beraten werden. Ein gestern gestartetes Auer-Flugzeug von Wien nach Mauritius musste in der Nacht über der Region Jeddah in Saudi-Arabien umkehren. Grund war eine nicht gewährte Überflugsgenehmigung. Das Flugzeug landete heute früh wieder in Wien. Die Passagiere